Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie recht herzlich gegrüßt zu dieser heutigen Predigt, die ich für das Laubhüttenfest 2020 aufnehme. Ich wäre natürlich sehr gerne in Deutschland selbst anwesend gewesen, aber es hat nicht sein sollen, aufgrund der Beschränkungen, der Probleme. Aber mit dem Geist bin ich mit Sicherheit bei Ihnen, und ich wünsche Ihnen schon jetzt ein sehr erbauliches und ein sehr erfolgreiches und friedevolles Fest. Und ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, das sehr wohl mit dem Laubhüttenfest zusammenhängt. Es geht mir um den Tod. Es geht mir aber auch darum, wie der Tod besiegt werden wird. Und wieso wir überhaupt dieses Laubhüttenfest halten können, was auf die Zukunft abstellt. Was ist der Tod? Haben wir uns diese Frage schon einmal gestellt? Hört mit dem Tod alles auf? Werden wir alle sterben? Werden einige dem Tod entgehen? Wird Gott den Tod besiegen? Wir müssen einige sehr fundamentale Schriftstellen zu diesem Thema in Augenschein nehmen, um die Antworten auf diese fundamentalen Fragen zu erhalten. Und so schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 9, die Verse 27 und 28 an. Hebräer Kapitel 9, die Verse 27 und 28. Und da heißt es sehr klar: Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Male erscheint er, nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Mit anderen Worten, zu ihrem Heil, diejenigen, die ihn erwarten. Aber hier heißt es deutlich, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Und die gesamte Bibel macht diese Wahrheit sehr deutlich und sehr klar. Im Buch Prediger, Kapitel 3 und in Vers 27 wird dies bestätigt. Prediger, Kapitel 3. Und Vers 20. Prediger, Kapitel 3 und Vers 20. Es fährt alles an einen Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder alles zu Staub. Und auch in Psalm 89. Psalm 89. Und lesen wir Vers 49. Psalm 89 und Vers 49. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Der seine Seele errette aus des Todes Hand. Auf die Seele werden wir noch zu sprechen kommen. Aber wiederum im Neuen Testament, 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Aber dann spricht er hier natürlich von einer Ordnung, einer Zeitabfolge. Aber wie Herr Armstrong immer gesagt hat, alle sterben in Adam und dieselben alle werden in Christus lebendig gemacht werden. Aber dann in den Versen 51 und 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen oder wir werden nicht alle schlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen, denn die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Wir werden nicht alle schlafen, heißt es hier. Die Neue Lutherbibel 2009 schreibt, wir werden nicht alle sterben. Ja. Steht das jetzt im Widerspruch zu dem, was wir bislang gelesen haben, dass alle in Adam sterben? Auch in 1. Thessalonicher, Kapitel 4, die Verse 14 bis 17. 1. Thessalonicher, Kapitel 4 und Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des oder eines Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. Nun, um es gleich hier andeutungsweise zu sagen, es geht hier in keinster Weise um eine Entrückung in den dritten Himmel, wie das einige behaupten. Was hier beschrieben wird, ist die Tatsache, dass wir Jesus Christus entgegengehen, sozusagen auf den Wolken, wenn er zurückkommt auf den Wolken, ihn begrüßen, ihm begegnen und wir werden dann, wie wir noch sehen werden, zusammen mit ihm auf dieser Erde sein. Die Hoffnung für alle schreibt hier zu dieser Stelle. Dann werden wir mit ihnen zusammen unserem Herrn auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. Aber es geht nicht darum, dass wir dann mit ihm zusammen in den dritten Himmel gehen werden. Aber bedeutet das jetzt alles, was wir gelesen haben, dass es dann doch einige geben wird, die nicht sterben werden, die natürlich verwandelt werden in einem Augenblick, aber bei dieser Verwandlung sieht es dann so aus, dass sie eben nicht sterben werden. So wird also nicht jeder Mensch sterben, ist das richtig? Oder ist damit etwas anderes gemeint? In Johannes Kapitel 8 und in Vers 51, da sagt Christus etwas mehr hierzu. Johannes Kapitel 8 und in Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Nun, wenn Christus hier sagt, dass man den Tod nicht sehen wird, wenn man sein Wort hält, dann bezieht er sich hier mit nicht auf den physischen Tod, den wir alle sterben werden, sondern es geht hier um den ewigen Tod. Es geht um den Tod, von dem es keine Auferstehung geben wird. Der wird in der Bibel auch der zweite Tod genannt. Schauen Sie, wenn wir sündigen, dann bringen wir über uns die Strafe des ewigen Todes. Römer Kapitel 6, Vers 23 sagt uns das. Der Sünde Sold ist der Tod. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Denn wenn wir bereuen, wenn wir den Glauben an Jesus Christus haben als unseren persönlichen Erlöser, der für uns gestorben ist, für unsere Sünden gestorben ist, dann können wir Vergebung unserer Sünden verlangen, dann können wir befreit werden von der Strafe des Todes. Dann brauchen wir diesen zweiten Tod nicht zu erleiden, weil Christus für uns gestorben ist. Jesus Christus starb den ersten Tod für uns, sodass wir nicht den zweiten Tod sterben müssen. In Hebräer Kapitel 2 und in Vers 9, da lesen wir Folgendes. Hebräer Kapitel 2 und in Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit niedriger gewesen ist als die Engel, Jesus, sehen wir durch das Leiden des Todes, gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre, auf dass er durch Gottes Gnade für alle den Tod schmeckte. Er ist für uns alle gestorben. Er hat für uns alle den Tod geschmeckt, sodass wir den zweiten Tod nicht erleben müssen, den zweiten Tod nicht sehen würden, wie es Christus gesagt hatte. Christus starb natürlich nicht den zweiten Tod, wie wir das wissen, von dem es keine Wiederauferstehung gibt. Er starb den ersten Tod und er wurde auferweckt zum ewigen Leben, nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 5 und in Vers 7. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. Aber schauen Sie, er ist nicht erhört worden, und insoweit von dem ersten Tod verschont geblieben. Den ersten Tod hat er gestorben. Und ist er gestorben? Hat er erlebt? Aber er betete zu Gott, dass er den zweiten Tod nicht erleben würde. Denn eine Sünde hätte alles zu Ende gebracht. Sein ganzer Plan wäre zunichte geworden. Darum ging es hier. Und so hat Christus nie gesündigt. Und von daher war der Sünde soll, der Tod für ihn nicht ausschlaggebend. Aber er ist für uns gestorben, damit wir den zweiten Tod nicht erleben müssen. In Johannes 11 lesen wir die Verse 25 und 26. Johannes Kapitel 11 und die Verse 25 und 26. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Oder wie die Neue Lutherbibel 2009 es sagt, auch wenn er stirbt, so wird er leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben, sagt er dann in Vers 26. Das bedeutet, selbst wenn wir sterben, wenn wir den ersten Tod erleiden, und wir alle erleiden den ersten Tod, werden wir doch den zweiten Tod nicht sehen, wenn wir an die Voraussetzungen hier erinnert werden, an Christus zu glauben, Vergebung für unsere Sünden zu erlangen, zu bereuen für die Sünden, die wir begangen haben. Wir werden niemals den zweiten Tod erleben. Wir werden niemals sterben. Nun, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben in diesem Leben, wenn wir bekehrte Christen sind, dann gilt für uns noch etwas mehr. In Johannes Kapitel 5 und in Vers 24. Johannes Kapitel 5 und Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dann haben wir das ewige Leben. Mit anderen Worten, wir haben die absolute Garantie, dass solange wie der Heilige Geist in uns ist, wir das ewige Leben ererben werden. Der Heilige Geist wird immer und immer wieder als eine Garantie oder auch ein Unterpfand beschrieben, zum Beispiel in 2. Korinther Kapitel 1. 2. Korinther Kapitel 1 und in Vers 22. Es heißt, Gott hat uns versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben. Als eine Garantie, eine Anzahlung könnte man sagen, ein Unterpfand. Das gleiche wird auch in Kapitel 5 und in Vers 5 gesagt. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Und solange wie wir diesen Geist in uns haben, den Heiligen Geist Gottes, diesen Unterpfand und dieses Unterpfand, werden wir nicht sterben, haben wir das ewige Leben. Wir werden garantiert unsterbliche Geistwesen im Reich Gottes werden. Aber er sagt ja auch, derjenige kommt dann nicht ins Gericht. Was ist damit gemeint? Es geht hier in diesem Zusammenhang um das Gericht, das auch das große weiße Throngericht in der Bibel beschrieben wird. Es geht hier um Menschen, die in diesem Leben wirklich nichts von der Wahrheit erkannt haben, die niemals Jesus Christus, ihren persönlichen Erlöser, anerkannt haben, verstanden haben, dass er für uns gestorben ist, dass aufgrund seines Todes wir Vergebung unserer Sünden erlangen können. Und die werden in einer sogenannten zweiten Auferstehung hochkommen, als physische Wesen hochkommen, im großen weißen Throngericht sein und dann die Gelegenheit erhalten, Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser anzuerkennen, anzunehmen, als ihren Heiland anzunehmen, aufgrund dessen Todes ihre Sünden vergeben werden können. Und so lesen wir dies in Offenbarung Kapitel 20. Die meisten Menschen wissen gar nichts von dieser zweiten Auferstehung. Und wenn sie etwas davon gehört haben, dann missverstehen sie, was hier gesagt wird. In Offenbarung 20, die Verse 11 und 12. Da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron. Und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde keine Stätte für sie gefunden. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Nun können die Namen dieser Menschen in das Buch des Lebens eingetragen werden. Und die Toten wurden gerichtet, das ist das Gericht, nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und wie uns andere Stellen zeigen, wird diese Gerichtsperiode, es geht nicht um ein Gericht, das innerhalb einer Sekunde vonstatten geht, es geht um eine Gerichtsperiode. Diese Gerichtsperiode wird scheinbar 100 Jahre lang währen. Und am Ende dieser Gerichtsperiode wird Gott dann das Gericht sprechen. Entweder die Beurteilung, die Verherrlichung dieser Menschen oder aber die Verurteilung. Jesaja Kapitel 65 und in Vers 20 wird diese Gerichtsperiode näher beschrieben. In Jesaja 65 und Vers 20. Und da heißt es jetzt zunächst einmal in der revidierten Lutherbibel 2017 wie folgt: Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern, es heißt hier, als Knabe gilt, besser als Kind gilt oder das Kind ist, wer 100 Jahre alt stirbt. Und dann heißt es hier dummerweise, wer die 100 Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Das ist leider nicht gut übersetzt. Die revidierte Lutherbibel 2009 schreibt, die jungen Männer, oder besser die Kinder, das Kind, sollen 100 Jahre alt sterben und die Sünder 100 Jahre alt verflucht werden. Die Zürcher Bibel schreibt, wer sündigt, wird mit 100 Jahren erst vom Fluch getroffen. Es geht um diese Gerichtsperiode von 100 Jahren, wo dann diese Entscheidung letztendlich gefällt wird, wer als Sünder verflucht wird oder wer als ein Kind mit 100 Jahren stirbt. Was ist mit dem Kind gemeint? Nun, das Kind hier ist eine Bezugnahme auf den wahren Christen. Denn wir als Christen müssen ja zu Kindern werden. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Matthäus 18, die Verse 1 bis 5 und viele andere Stellen zeigen uns dies. Es geht hier um den Christen, der sich für 100 Jahre lang in der zweiten Auferstehung bewährt, der die Gelegenheit hat, sich zu bewähren und wird zu Ende dieser Periode dann sterben. Aber was ist jetzt hier mit dem Sterben gemeint? Er wird einen physischen Tod erleiden. In dem Augenblick wird er nämlich verwandelt werden zu einem Geistwesen. Zu Ende des großen weißen Throngerichtes. Seine physische Existenz wird aufhören. Seine physische Existenz wird sterben, weil er verwandelt werden wird zu einem Geistwesen. Und damit ist auch das Gleiche ausgedrückt, was wir eben gelesen haben im Thessalonikerbrief. Wenn der Christ noch am Leben ist, wenn Christus zurückkommt, dann wird er in einem Augenblick, wie es heißt, verwandelt werden zu einem ewigen Geistwesen. Aber auch er wird sterben in dem Sinne, dass seine physische Existenz aufhört zu existieren. Seine physischen Zellen sterben ab, die gibt es da nicht mehr. Er wird zu einem Geistwesen verwandelt werden. Auch er stirbt wie Adam, wie alle Menschen. Und das gilt auch für diese Zeitperiode hier, der 100 Jahre im großen weißen Throngericht. Auch das Kind, der wahre Christ, wird dann sterben in dem Sinne, dass seine physische Existenz aufhört und dass er zu einem Geistwesen verwandelt wird. Der Sünder, der mit 100 Jahren als verflucht gilt, ist derjenige, der die unvergebbare Sünde begangen hat. Auch er hat eine Zeitspanne von 100 Jahren zur Verfügung erhalten, um sich zu bewähren, hat sich aber total aufgelehnt gegenüber Gott. Und so wird er auch natürlich dann sterben, um dann in der dritten Auferstehung, von denen die meisten Menschen gar nichts wissen, zu einem physischen Leben auferweckt zu werden, um dann im folgenden Pfuhl verbrannt zu werden, vernichtet zu werden. Davon etwas später mehr. Aber was ist dann der Tod? Der Tod ist ein Schlaf. Er wird immer und immer wieder mit einem Schlaf verglichen. Wir schlafen den Schlaf des Todes, aber wir schlafen ihn ohne Bewusstsein. Ein traumloser Schlaf, könnte man sagen, wenn Sie abends ins Bett gehen. Manchmal träumen Sie etwas, vielleicht träumen Sie immer was, aber am nächsten Morgen können Sie sich vielfach an die Träume gar nicht mehr erinnern, wenn Sie etwas geträumt haben. Aber der Todesschlaf, der hat noch nicht einmal Bewusstsein, da gibt es auch nicht irgendwelche Träume. Es ist so, wie wenn der Mensch stirbt und in der nächsten Sekunde seines Bewusstseins wird er wieder ins Leben zurückgerufen und er weiß nicht, was in der Zwischenzeit geschehen ist. In Jesaja Kapitel 63 lesen wir angefangen in Vers 15. Jesaja 63, die Verse 15 und 16. So schau nun vom Himmel und sieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich, ist hier eine Klage gegenüber Gott. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Nein, Abraham, Israel, Jakob sind gestorben, sind tot in ihren Gräbern, haben kein Bewusstsein, wissen nicht, was vor sich geht. Die wissen nichts mehr von den Nachkommen. Solange wir sie tot sind, haben sie keinerlei Bewusstsein. Und das wird immer und immer wieder in der Bibel bestätigt. Schauen wir uns Prediger Kapitel 9 an. Prediger 9, die Verse 4 und 5. Prediger 9, Vers 4. Denn wer noch bei den Lebenden weilt, der hat Hoffnung. Denn ein lebender Hund ist besser als ein toter Löwe. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, also die haben Bewusstsein. Die Toten aber wissen nichts. Die Toten sind tot. Die schlafen den Schlaf des Todes ohne Bewusstsein. Die wissen rein gar nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen, heißt es hier. Besser, ihre Erinnerung haben sie nicht mehr, ist vergessen. Sie können sich an nichts mehr erinnern, denn sie sind tot. Sie haben kein Erinnerungsvermögen, weil sie kein Bewusstsein haben. Und dann heißt es weiter in Vers 6, Prediger 9 und Vers 6, ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Für immer haben sie keinen Teil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Das heißt, solange wir sie tot sind, wissen sie nicht, was unter der Sonne geschieht. Sie haben keinerlei Verständnis, Bewusstsein mehr für das, was geschieht, wenn sie den Todesschlaf schlafen. Und das Gleiche findet sich im Psalm 146 und in Vers 4. Psalm 146 und Vers 4. Denn des Menschen Geist muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Auf den Geist des Menschen werden wir noch eingehen, aber es geht hier um den Menschen. Er muss wieder zur Erde werden, es sind verloren alle seine Pläne. Wenn eine Person stirbt, dann hat sie keinerlei Anteil mehr an den Lebendigen. Seine Pläne sind dahin. Es gibt nichts mehr, was er dann tun kann, solange wie er eben tot ist. Prediger Kapitel 9 und in Vers 10. Prediger 9 und Vers 10. Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Oder man kann auch übersetzen, alles, was dir vor die Hände kommt, zu tun, tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in der Grube, Sheol, im Hebräischen, in die du fährst, oder in das du fährst her, wenn es um das Totenreich geht, besser in die Grube, in die du fährst, da gibt es weder Tun noch Denken. Da gibt es weder Erkenntnis noch Weisheit, da gibt es gar nichts. Denn der Tote hat kein Bewusstsein. Die Möglichkeit eines bewussten Handelns besteht nicht mehr, solange wie der Mensch tot ist. Und das sollte uns natürlich auch viel sagen über die sogenannte unsterbliche Seele, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Aber zunächst einmal geht es mir jetzt darum, wenn der Mensch stirbt, dann fährt er nicht gen Himmel oder auch nicht in die Hölle. Aber selbst wenn er auferweckt wird von den Toten, fährt er nicht gen Himmel. Das ist auch interessant, weil einige lehren das ja anders. Aber selbst der gerechte König David starb und ist nicht gen Himmel gefahren. Apostelgeschichte, Kapitel 2, und Vers 34. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, heißt es hier, sagt der Apostel Petrus, sondern er sagt ja selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Gott, der Vater, spricht zu dem Sohn Jesus Christus, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Hände oder vielmehr deine Feinde zum Schemel seiner Füße lege. Aber der Punkt ist der, David ist nicht gen Himmel gefahren. Und wir lesen auch, dass Christus zurückkommen wird auf diese Erde. Nicht um die Heiligen in den Himmel zu nehmen, sondern er kommt auf diese Erde zurück, um den Heiligen auf dieser Erde ihren Lohn zu geben. In Offenbarung Kapitel 22 und Vers 12. Offenbarung 22 und Vers 12, wo wir lesen. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Und auf diesen Lohn werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Und dass er mit dem zu tun hat, was hier auf Erden geschieht, nicht im Himmel. Wenn wir auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt, oder wenn wir verwandelt werden, wenn wir noch am Leben sein sollten, dann werden wir den zurückkommenden Christus auf den Wolken in der Luft begrüßen. Und dann werden wir mit ihm zusammen auf den Ölberg herabkommen. Im gleichen Augenblick zu einer Idee, dass man dann in den Himmel geht zunächst einmal, da sagt die Bibel gar nichts. Aber in Sacharja Kapitel 14, Sacharja Kapitel 14, da lesen wir einmal in Vers 5, und ich lese jetzt nur den letzten Satz in diesem längeren Vers hier. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Die kommen und werden dann auf den Ölberg herabkommen, wie es hier heißt, denn wir lesen in Vers 4 in Sacharja 14, an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und er wird kommen, wie wir gelesen haben, und die Heiligen mit ihm. Nun, der Ölberg bekannterweise ist hier auf Erden, nicht im Himmel. Und wir werden mit Christus, unter Christus, hier auf Erden herrschen. Zunächst einmal während des Millenniums. Und das ist das Laubhüttenfest heute, das daran erinnert, dass dies in Augenschein nimmt, diese Herrschaft der Heiligen unter Christus hier auf Erden. Und zwar zunächst einmal lesen wir in Offenbarung Kapitel 20, dass wir es tun werden für 1000 Jahre, das Millennium, das 1000-jährige Reich, Offenbarung 20. Und fangen wir an in Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren des Zeugnisses für Jesus und des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, und diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden, und das ist dann die zweite Auferstehung. Aber hier geht es um die erste, und so heißt es hier, dies ist die erste Auferstehung. Und selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung, und wie sagt der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und so werden sie alle Zeit mit Christus sein, wie wir das gelesen hatten in 1. Thessalonicher Kapitel 4 und Vers 17. Aber hier auf Erden, nicht im Himmel. Denn sie werden dort sein, wo Christus sein wird. In Johannes Kapitel 14 und in Vers 3, da sagt Christus ja, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Interessanterweise nicht, wo ich sein werde, sondern wo ich bin. Wo war Christus, als er diese Worte sprach? Hier auf Erden. Und er wird zurückkommen, hier auf diese Erde. Und dann werden Christus und die Heiligen unter ihm, die Gerechten, die dann auch im Reich Gottes sein werden, herrschen auf dieser Erde. Für 1000 Jahre. Im Millennium. Auf dieser Erde. Denn was ist den Christen verheißen? Ist den Christen der Himmel versprochen? Wo lesen Sie das? Sie lesen das nirgendwo. Sie lesen Folgendes in Matthäus Kapitel 5. und in Vers 5. Matthäus Kapitel 5 und in Vers 5. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Das wird ihr Eigentum sein. Und diese Regierungsposition, die sie erhalten werden, das wird ihr Lohn auch sein. Und Christus kommt, uns den Lohn zu bringen. Und wo werden sie herrschen? Werden sie im Himmel herrschen? Offenbarung, Kapitel 5 und in Vers 10. Du hast sie, unserem Gott, zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Man kann auch übersetzen zu Königen und Priestern oder zu einem Königreich von Priestern. Und sie werden herrschen auf Erden, nicht nur über die Erde, sondern eben auf der Erde. Denn Christus wird auf der Erde herrschen. Er wird auf dem Thron Davids sitzen in Jerusalem und wir werden mit ihm herrschen. Über die Menschen im Millennium. Wie sieht es dann aber mit Henoch aus? Ist er dann nicht gestorben? Ist er dann in den Himmel aufgenommen worden? Schauen wir uns einmal Hebräer Kapitel 11 an und Vers 5, was da gesagt wird über Henoch. Hebräer 11 und Vers 5. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt. Hier wiederum das Wort entrückt. Das hatten wir ja auch im 2. Thessaloniker Brief bereits gelesen. Das werden wir nachher aber nochmal lesen, um es deutlich zu machen, was damit gemeint ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, dass er den Tod nicht sehe. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Heißt das jetzt, dass er nicht gestorben ist? Er hat den Tod nicht gesehen. Heißt das jetzt, dass er in den Himmel entrückt wurde? Dann würden sich alle diese Stellen, die wir bislang gelesen haben, widersprechen. So, dann lesen wir Hebräer 11, Vers 13. Diese alle, inklusive Henoch, sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur von Ferne gesehen und begrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Also Henoch ist gestorben. Was heißt das dann, wenn es heißt hier, er sollte den Tod nicht sehen? Es geht um den zweiten Tod wiederum. Diesen zweiten Tod, von dem Christus gesprochen hat. Wer an ihn glaubt, an sein Wort glaubt, der wird den Tod nicht sehen. Es geht um den zweiten Tod. Henoch wurde vor dem zweiten Tod bewahrt. Offensichtlich war es eine Umgebung, in der er lebte, die sehr gefährlich war und hätte sein können für ihn. Und so hat Gott ihn weggenommen aus dieser Umgebung. Heißt das jetzt aber, dass er nicht gestorben ist? Nein, wir haben gerade gelesen. Er ist gestorben. Alle sind gestorben. Im Glauben. Aber ist er in den Himmel aufgenommen worden? Ist er entrückt worden in den Himmel? Nun schauen wir uns einmal die Worte Jesu Christi an, was er dem Nikodemus gesagt hat in Johannes Kapitel 3. Der kam nämlich zu ihm bei Nacht, hatte wohl Angst, sich bei ihm am Tage zu zeigen. Und so lesen wir in Johannes 3 und in Vers 13, dass Christus Folgendes zu ihm sagt. Jetzt zunächst einmal lese ich wiederum aus der revidierten Lutherbibel 2017, und niemand ist gen Himmel gefahren. Es geht hier um diesen dritten Himmel, wo Gottes Thron ist. Außerdem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Die Lutherbibel 2009 sagt, niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen. Also ganz klar und deutlich kann Henoch da nicht in den Himmel aufgenommen worden sein. Was auch immer mit Entrückung gemeint ist, dort in dieser Stelle in Hebräer, es kann nicht bedeuten, er ist in den Himmel aufgenommen worden und es kann auch nicht bedeuten, dass er nicht gestorben ist. Interessant ist aber, wie die Lutherbibel 1891 das bringt. Die schreiben nämlich, dass Christus gesagt hat, und niemand fährt gen Himmel. Also nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und in der Zukunft. Wir werden nicht in den Himmel fahren, hat Luther hier damals so übersetzt. Und er hat es richtig interpretiert, könnte man sagen. Denn es ist in der Tat so, die Bibel sagt uns nirgendwo, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel fahren werden. Und selbst wenn wir auferweckt werden, werden wir nicht in den Himmel fahren, sondern wir werden mit Christus auf Erden herrschen, wie wir gelesen haben. Gott hat Henoch weggenommen oder entrückt, wie es die Übersetzung hier bringt, die deutsche Übersetzung, damit ihr den Tod nicht sehen sollte. Er wurde hinwegtransportiert von der Umgebung, in der er war, zu einer anderen Umgebung auf Erden, wo die Gefahr, dass er möglicherweise gar die unvergebbare Sünde begehen könnte, nicht gegeben war. Er wurde bewahrt vor den schrecklichen Menschen, die damals lebten. Aber es heißt nicht, dass er den ersten Tod nicht sah. Es bedeutet, dass er den zweiten Tod nicht sah. Wie auch Jesus Christus von dem zweiten Tod bewahrt wurde, wie wir ja gelesen haben. Wir hatten auch in Hebräer 11, Vers 5 gesehen, dass es heißt, dass Henoch nicht gefunden wurde. Nun, das ist natürlich so zu verstehen, wie das auch bei Mose der Fall war. Sie werden sich daran erinnern. Das können Sie nachher in 5. Mose nachlesen, Kapitel 34, Vers 6, dass Gott ihn begrub und dass man bis auf den heutigen Tag sein Grab nicht kennt. Man kann also sein Grab nach wie vor nicht finden. Und so wurde auch letztendlich Henoch scheinbar von Gott begraben. Und sein Grab ist bis auf den heutigen Tage verborgen, sodass auch er nicht gefunden werden kann, sodass man dann nicht wieder anfangen kann, ihn da zu verehren, wie das so mit vielen anderen Reliquien der Fall gewesen ist. Und dann kommt die Frage auf, ja, wie sieht es dann aber mit Elia aus? Der ist aber doch in den Himmel gefahren, das haben wir doch gelesen. Der ist in einem Wirbelsturm mit einem Wagen von feurigen Rossen in den Himmel aufgenommen worden. In den Himmel schon. Aber was für ein Himmel ist hier gemeint? Geht es um den dritten Himmel, wo Gott wohnt? Dann hätte ja Christus gelogen, wenn er gesagt hat, niemand ist in den Himmel gefahren oder sogar fährt in den Himmel. Nein, er ist im Wettersturm gen Himmel gefahren. Es geht um die Erdatmosphäre, dieser erste Himmel. Er wurde auch hier wiederum in einem Wettersturm, im dritten Himmel gibt es keinen Wettersturm, er wurde von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde gebracht. Und das ist auch genau das, was die Jünger von Elia und Elisa verstanden haben und akzeptiert haben und vermutet haben in 2. Könige Kapitel 2. Da lesen wir einmal, was deren Reaktion war. 2. Könige Kapitel 2. Zunächst einmal lesen wir in Vers 1 über diese Entrückung. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gen Himmel, nicht in den Himmel, da gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Dann in Vers 11, da heißt es, und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, und die schieden die beiden voneinander, und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Der fuhr also gen Himmel, aber nicht in den dritten Himmel hinein. Und was war die Reaktion der Prophetenjünger? Vers 16, da sprachen sie zu ihm, zum Elisa, siehe, es sind unter deinen Knechten 50 starke Männer, die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen. Und zunächst wollte Elisa sie nicht gehen lassen und dann hatten sie ihn mehr und mehr genötigt und hat er sie gehen lassen, haben wir natürlich den Elia nicht gefunden. Aber die Idee war schon eine richtige. Der Geist des Herrn, diese feurigen Wagen und Rosse, Engelwesen, haben den Elia von einem Ort zu einem anderen Ort hier auf Erden transportiert. Und dann können sie das auch nachweisen, denn dieser Entrückung, in Anführungszeichen, die geschah, als der Joram König wurde. Aber dann in 2. Chronik, Kapitel 21, angefangen in Vers 12, wird davon gesprochen, dass ein Brief von Elia ankam, der an den König gerichtet war und dem König genau alles gesagt hatte, was er nach der Entrückung des Elia so alles getan hatte, all diese schrecklichen Taten. Aber wenn der Elia gestorben wäre zu dem Zeitpunkt, hätte er gar nichts davon wissen können. Das hatten wir ja gesehen, die Toten wissen ja nichts. Nein, er lebte auf einem anderen Ort hier auf Erden und konnte natürlich nach wie vor beobachten, was geschehen war durch diesen König. Nun, es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo von einer solchen, in Anführungszeichen, Entrückung gesprochen wird, aber es geht nicht um eine heimliche Entrückung in den Himmel. Es geht darum, dass man von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort der Erde, wenn man so will, entrückt wird. Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 39 und 40. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn, den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippos aber fand sich in Aschdod wieder, mehrere weite Kilometer entfernt. Und er zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Also er wurde in diesem Sinne entrückt, dass er von einem Ort der Erde zu einem anderen Ort transportiert wurde. Nun, wir hatten eben kurz von dem Geist im Menschen gesprochen. Und das muss man verstehen im Hinblick auf den Tod des Menschen. Denn jeder Mensch hat einen Geist im Menschen. Aber dieser Geist ist nicht unsterblich. Und er ist auch nicht die Seele. Und er ist auch nicht der Leib des Menschen. Die Bibel sagt ganz klar und deutlich über die Seele: Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Sie lesen das in Hesekiel Kapitel 18 und Vers 4. Und wenn Sie das in der neuen Lutherbibel lesen, wird es ganz klar und deutlich so gesagt. Aber es wird auch gesagt in 1. Mose Kapitel 2 und Vers 7. Das möchte ich jetzt kurz aufschlagen. In 1. Mose 2 und Vers 7. Da wird es hier ein bisschen verschleiert wiedergegeben in der Lutherbibel 2017. Da heißt es nämlich: Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch oder wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Aber im Hebräischen steht, und so schreibt es auch die Lutherbibel 2009, so wurde er eine lebendige Seele. Als Gott den Atem des Lebens in ihn hineinblies, wurde er eine lebendige Seele. Zuvor war Adam eine tote Seele. Und das wird danach in 1. Korinther 15 und Vers 45 zitiert. Und auch da ist die richtige Übersetzung. Die neue Lutherbibel 2009 sagt es so. Und so wurde Adam eine lebendige Seele. In Jesaja Kapitel 42 und Vers 5 wird dieser Zusammenhang zwischen Seele und dem Atem Gottes deutlich gemacht. Der lebendigen Seele. Jesaja 42 und Vers 5. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Atem gibt und Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Aber die neue Lutherbibel 2009 schreibt deutlicher, der dem Volk, das darauf lebt, den Atem gibt und Geist denen, die auf ihr gehen. Schauen Sie, solange wie der Mensch nicht atmet, ist der Mensch eine tote Seele. Denn das ist das, was der Mensch ist, eine Seele. Denn der Mensch anfängt zu atmen, dann wird er eine lebendige Seele, aber nicht nur das, sondern er muss dann auch in diesem Zeitpunkt den Geist im Menschen erhalten haben, denn weder der Atem noch der Geist im Menschen existiert vor seiner Schöpfung, vor seinem Entstehen, dem Entstehen dieser individuellen Person. Und so lesen wir in Sacharja Kapitel 12, dass Gott den Geist im Menschen formt oder schafft, wenn der Mensch beginnt zu leben. Mit anderen Worten, bei seiner Zeugung, wenn der Mensch gezeugt wird. Sacharja, Kapitel 12 und Vers 1. Das ist die Last, die der Herr ankündigt. Über Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet. Jetzt heißt es hier, und den Odem des Menschen in ihm macht. Den Odem des Menschen in ihm macht. Die Schlachterbibel schreibt, der den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Und so schreibt es auch Padloch. Und die neue Lutherbibel 2009 schreibt, und der dem Menschen Geist und Leben gibt. Schauen Sie, Gott bildet, schafft den Geist des Menschen. Scheinbar im Augenblick seiner Entstehung, wenn der Mensch gezeugt wird. Es sieht so aus, dass im Augenblick der Zeugung der menschliche Geist in den Menschen gegeben wird, den Gott in diesem Augenblick schafft. Die katholische Kirche lehrt, dass in dem Augenblick der Zeugung Gott die unsterbliche Seele schafft und in den Menschen gibt. Aber das ist nicht das, was hier gesagt wird. Es geht um den Geist, nicht die Seele. Und so dann ist die Seele ja auch nicht unsterblich, denn die Seele ist der Mensch. Der Mensch ist die Seele. Und die Seele, die sündigt, die soll sterben. Aber es ist so, dass Gott im Zeitpunkt der Zeugung den gesamten Menschen scheinbar schafft, inklusive den Geist und die Seele und den Körper. Alles zusammen. Und die Beziehung zwischen Gottes Atem und dem menschlichen Geist findet sich auch in Hiob, Kapitel 32 und Vers 8. Aber ich lese das gleiche mal aus der Neuen Lutherbibel 2017 vor. Da heißt es, es ist der Geist im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Schauen Sie, der Zusammenhang. Der Geist des Menschen und der Odem des Allmächtigen. Denn sonst, wenn beides fehlt oder nur eins von beiden fehlen würde, würde der Mensch ja nicht leben. So gibt also Gott den menschlichen Geist im Zeitpunkt der Zeugung und er nimmt ihn zurück zu sich im Zeitpunkt des Todes. In Prediger Kapitel 12 und Vers 7. Prediger Kapitel 12 und Vers 7. Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Und was sagt uns Jakobus in Kapitel 2 und in Vers 26? Was geschieht, wenn der Geist wieder zu Gott geht, den menschlichen Leib verlässt? Was ist dann mit der Person? Jakobus 2 und Vers 26. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Wenn der Geist des Menschen wieder zurückkehrt zu Gott, aber der Geist des Menschen ist keine Persönlichkeit, hat kein individuelles Bewusstsein, er ist mehr etwas, was alles das aufgezeichnet hat, was den Menschen ausmacht. Aber wenn dieser Geist des Menschen den Menschen verlässt, was ist dann der Fall? Nun, Lukas Kapitel 8 macht das sehr deutlich. Lukas 8 und Vers 49. Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach: Deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als aber Jesus das hörte, antwortete er ihm: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Als er aber in das Haus kam, da ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus und Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Und sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach: Weinet nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Es ist der Schlaf des Todes, aus dem man auferweckt werden kann. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief: Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder. Und sie stand sogleich auf, und er befahl, man sollte ihr zu essen geben. Als der Geist zurückkehrte in das Mädchen, war sie wieder am Leben. Aber zusätzlich zu dem Geist des Menschen erhalten diejenigen, die von Gott bekehrt worden sind, auch den Heiligen Geist Gottes im Zeitpunkt der Taufe. Und so lesen wir in Römer Kapitel 8 und die Verse 14 bis 16. Denn welche der Geist Gottes treibt oder besser leitet, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater. Das heißt es in Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, also es geht um den Heiligen Geist, der gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hier aber Felderbibel schreibt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und so schreibt Paulus sehr klar und deutlich von sowohl dem Geist im Menschen als auch dem Heiligen Geist Gottes. Und ein wahrer Christ hat beides. In 1. Korinther Kapitel 2 und in Vers 11. 1. Korinther 2 und Vers 11. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist? Damit unterscheidet sich der Mensch von den Tieren, die nicht wissen, was in ihnen ist in diesem Sinne. Aber so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Und dann heißt es in Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit. Er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt oder verdammt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn, wir haben Christi Geist, wir haben den Heiligen Geist Gottes in uns. Das ist das, was Paulus hier sagt. Dieser menschliche Geist, den Gott dem Menschen im Zeitpunkt der Zeugung gibt und der zurückkehrt zu Gott, wenn der Mensch stirbt. Dieser Geist ist keine Person. Dieser Geist ist auch nicht unsterblich oder ewig. Er hat auch keine bewusste Existenz, wenn er sich von dem Leib, dem Körper scheidet. Aber es ist dieser Geist im Menschen, der zusammen mit dem Heiligen Geist Gottes von Gott benutzt werden wird, um den Menschen aufzuerwecken zu ewigem Leben, zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt. Aber der Mensch hat keine unsterbliche Seele. Der Mensch ist keine unsterbliche Seele. Der Mensch ist die Seele. Und die Seele kann leben und sie kann tot sein. Die Bibel spricht von einer lebendigen Seele, von einer toten Seele. Sie spricht also von einem Leichnam. Damit wird auch eine tote Seele beschrieben. Sogar die Tiere werden als Seelen bezeichnet. Aber manchmal ist es so, dass Gott, wenn er den ganzen Menschen beschreibt, eine Kombination von Elementen beschreibt, die den Menschen ausmachen. Und das finden wir zum Beispiel in 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 23. 1. Thessaloniker 5 und Vers 23, da heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Hier werden drei Aspekte des menschlichen Wesens beschrieben. Der Geist im griechischen Pneuma, die Seele im griechischen Psyche und der Leib im griechischen Soma. Und alles das soll unversehrt bewahrt sein. Es geht hier Paulus nicht darum zu sagen, das eine ist sterblich, das andere ist unsterblich, darum geht es ihm nicht. Es geht ihm darum, dass er hier beschreiben will. Der Geist, das bezieht sich auf die Gedanken des Menschen. Der Körper, der Leib, das physische Fleisch, das der Mensch ausmacht. Und dann natürlich die Seele, die zeitweilige physische Existenz. Denn das ist, was Seele bedeutet, eine zeitweilige physische Existenz. Eine lebendige Seele ist eine tote Seele, wenn die Existenz aufhört zu existieren, zu leben. Und alles das soll natürlich dann unversehrt bewahrt werden für die Wiederkunft Jesu Christi. Und so sagt Christus das Gleiche in Matthäus Kapitel 10 und Vers 28, das Gleiche nämlich, dass die Seele, die sündigt, sterben kann und wird. In Matthäus 10 und Vers 28 werden sie keine Vergebung erlangt, das ist natürlich von Gott. Aber in Matthäus 10 und Vers 28 sagt Christus uns Folgendes. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können, sondern fürchtet euch vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Hier wiederum mit Seele wird das Wort Psyche übersetzt. Das Wort Leib ist die Übersetzung des Wortes Soma. Und derjenige, der Leib und Seele vernichten kann in der Hölle, da ist mit die Gehenna-Hölle gemeint, das Gehenna-Feuer, der feurige Pfuhl, in dem man vernichtet wird, verbrannt wird, wenn man die unvergebbare Sünde begeht. Was Christus hier sagt, ist Folgendes. Wir sollen nicht die fürchten, die uns das physische Leben nehmen können, den Leib nehmen können, uns töten können, aber nichts darüber hinaus tun können. Wir sollen vielmehr den fürchten, den ehren, den respektieren, der Leib und Seele vernichten kann in der Hölle. Mit anderen Worten, der unser gesamtes Leben im Gehennafeuer auslöschen kann, der uns die Möglichkeit nehmen kann, ewiges Leben zu erlangen. Wenn wir auferweckt werden in der dritten Auferstehung, ich hoffe nicht wir, aber einige werden in der dritten Auferstehung hochkommen, die unvergebbare Sünde begangen haben, die werden im feurigen Pfuhl, im Gehenna-Feuer vernichtet werden. In Hebräer Kapitel 10 und Vers 27 und in vielen, vielen anderen Stellen wird das deutlich. Eine Idee, dass man in einer Hölle für alle Zeit und Ewigkeit schmoren und braten und gefoltert werden soll, das steht nicht in der Bibel. Aber in Hebräer 10 und Vers 27, da heißt es, wer die unvergebbare Sünde begeht, das ist der Zusammenhang, für den gibt es nur noch ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Verzehren wird. In Malachi wird davon gesprochen, dass der Tag kommen wird, der wird brennen wie ein Ofen Und er wird, wie die Elberfelder Bibel es sagt, die Gottlosen verbrennen. Und es heißt in der Lutherbibel 2009 in Malachi 3, Vers 21, sie werden zur Asche werden unter den Füßen der Gerechten. Es wird von ihnen nichts übrig bleiben. Es wird so sein, Obadja, Vers 16 sagt uns dies, als hätte es sie nie gegeben. Das ist die letztendliche Auslöschung des Menschen. Aber diesen Tod wollen wir natürlich nicht erleiden. So, dann noch eine kurze Aussage im Hinblick auf den menschlichen Geist und den Geist des Tieres. Denn auch das Tier hat einen Geist, aber es ist nicht ein menschlicher Geist. Aber wir lesen gleichwohl von einem Geist im Prediger, Kapitel 3 und Vers 21. Da lesen wir in der Schlachterbibel, wer weiß, ob der Geist des Menschen aufwärts steigt, der Geist des Viehs aber abwärts zur Erde fährt. Also hier wird auch vom Geist des Viehs, des Tieres gesprochen. Aber es wird keine Antwort gegeben, was mit dem Geist des Tieres geschieht. Wir lesen auch in 1. Mose, Kapitel 7, die Verse 21 bis 22, dass alles Fleisch, das sich nicht in der Arche befand, starb, in der Flut starb. Mit anderen Worten, alle Vögel, alle Säugetiere, Landestiere, alles, was auf Erden kreuchte und alle Menschen. Aber es ist interessant, wie die King James Bibel diese Stelle übersetzt. Die schreibt, alles, was Atem des Geistes, des Lebens in seiner Nase hatte, starb. Damit sind auch Tiere gemeint. Alles, was Atem des Geistes, des Lebens in seiner Nase hatte. Aber der Geist des Tieres ist etwas anderes natürlich als der Geist des Menschen. Aber beide, sowohl der Geist des Tieres als auch der Geist des Menschen, das sind keine Entities, könnte man sagen, keine Dinge, keine Existenzen, die von sich aus weiter mit Bewusstsein existieren würden. Es ist etwas anderes als der Heilige Geist, es ist etwas anderes als der Geist der Engel, natürlich als der Geist Gottes des Vaters und Jesu Christi. Und wie ich sagte, die Bibel sagt uns zwar, dass der Geist des Menschen zurückkehrt zu Gott, der ihn erschaffen hat, aber die Bibel sagt uns nichts darüber, bewusst, was mit dem Geist des Tieres geschieht. Aber noch ein weiterer interessanter Beweis, dass es auch für Tiere gilt, dass die auch einen Geist haben, in 4. Mose, Kapitel 16. 4. Mose 16 und in Vers 22. Auch hier lese ich aus der Lutherbibel 2009, wo es heißt, der du, ein Gott des Lebensgeistes, alles Lebendigen bist. Alles Lebendigen bist. Ein Gott des Lebensgeistes. Nun, ein sehr deutlicher Hinweis darauf, was mit dem Geist im Menschen geschieht, für die Menschen in der dritten Auferstehung. Das findet sich in Jesaja Kapitel 57. Denn die Frage muss ich ja stellen. Okay, der Geist des Menschen kehrt zurück zu Gott, aber dann in der dritten Auferstehung benutzt ihn ja Gott, um den Menschen erneut zu einer physischen Existenz zu schaffen, aber dann wird er ja im folgenden Fuhl verbrannt. Was ist dann mit dem Geist im Menschen? Jesaja 57 und Vers 16. Denn ich will nicht immer da hadern und nicht ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten, und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Nun, die Elberfelder Bibel übersetzt den zweiten Aspekt wie folgt. Und die Menschenseelen, die ich gemacht habe. Mit anderen Worten, so würde ihr Geist in mir verschmachten und die Menschenseelen, die ich gemacht habe. Der Geist, von dem hier die Rede ist, ist natürlich nicht der Heilige Geist. Der kann ja nicht verschmachten, der kann ja nicht aufhören zu existieren. Es geht hier um den Geist im Menschen. Hier wird die Möglichkeit zum Ausdruck gebracht, dass sowohl der Geist des Menschen als auch die Seelen, die Menschen selbst, vor Gott aufhören werden zu existieren. Verschmachten, wie hier die Lutherbibel 2017 es sagt. Das erinnert so ein bisschen an jemanden, der in der Wüste vor Durst verschmachtet oder umkommt. Die Lutherbibel 2009 schreibt, vergehen, sonst würden der Geist vor mir und die Menschenseelen vor mir vergehen. Das ist aber der Punkt hier. Wenn Gott in diesem Sinne ewiglich zürnt, in dem Sinne, weil die Menschen die unvergebbare Sünde begangen haben, die nicht bereuen wollen, die voller Hass gegenüber Gott auftreten, dann wird Gott denen nicht das ewige Leben schenken. Die werden dann im feurigen Pfuhl verbrannt werden, aber eben auch ihr Geist, der Geist im Menschen, wird mit ihnen vernichtet werden. Das ist das, was hier die Bibel sehr stark andeutet. Und das ist das, was auch Kommentare dazu sagen. Albert Barnes' Notes on the Bible sagt das ähnlich, dass hier in einem solchen Falle die Seelen und der Geist im Menschen zerstört werden. Und das ist auch genau das, was Christus sagt, wo er sagte, fürchtet den, respektiert und ehrt den, der die Macht hat, euch im Gehennafeuer zu zerstören. Den gesamten Menschen, Seele, Geist und Leib. Der Tod ist etwas sehr Endgültiges. Der Tod ist unser Feind. Aber der Tod ist ein Schlaf ohne Bewusstsein. Wenn wir sterben, dann stirbt unsere Seele, weil wir sind die Seele. Dann sterben wir. Wir sind dann tote Seelen. Wir leben nicht weiter. Wir hören nicht weiter zu denen, die im Reich der Lebendigen sind, sondern wir sind dann tot, ohne Bewusstsein. Unser Körper zerfällt. Wir werden wieder zu Staub. Aber unser Geist, der fährt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat, aber nicht in dem Sinne, dass der weiterhin leben würde. Aber Gott zerstört den Tod durch die Auferstehung von den Toten. Und er wird den Geist des Menschen zusammen mit dem Heiligen Geist eines Christen benutzen, um den Christen aufzuerwecken von den Toten und ihnen dadurch ewiges Leben zu geben. Wenn wir in Christus sterben, dann werden wir bei seiner Wiederkunft verwandelt werden in einem Augenblick, aber unser physischer Körper wird nach wie vor sterben. Wir werden nach wie vor als physische Menschen aufhören zu existieren. Wir werden ja verwandelt werden zu Geistwesen. Unsere physische Seele wird nach wie vor sterben. Wir werden zu Gottwesen verwandelt werden im Reich Gottes, in der Familie Gottes. Wir werden dann unter Christus zunächst einmal für 1000 Jahre im Millennium herrschen. Und das ist die Art und Weise, wie Gott den Tod besiegen wird, wie wir den ewigen Tod nicht sehen werden, wenn wir an Gott und an Jesus Christus und an sein Wort glauben und diesen Glauben in unserem Leben unter Beweis stellen. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen weiterhin ein sehr erfolgreiches und erbauliches und sehr geistlich gesehen befriedigendes Laubhüttenfest 2020. Und ich werde dann noch einmal im weiteren Verlauf des Festes zu Ihnen sprechen. Für heute, Ihr Norbert Link, und ich wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute.